Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen und uns den Segen Gottes für diese Stunde wünschen. Ich danke auch besonders der Jugend für dieses schöne Lied, das ihr gebracht habt. Und ich bin mir überzeugt, dass der Text so tief aus eurer Seele kam. Einmal zu wissen, Jesus, er liebt mich. Und dann zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Ich will dir gehorchen, will dir nachfolgen. Ja, das Wort heute geht auch in eine ähnliche Richtung. Die Gedanken, die mich beschäftigt haben für diese Stunde, die habe ich zusammengefasst in der Überschrift 6 Kennzeichen eines Jünger Jesu. Gibt es denn nicht mehr Kennzeichen, wie man einen Jünger beschreiben könnte? Ganz gewiss. Uns wird vielleicht manches noch einfallen, was erwähnt werden könnte, aber mir wurde so wichtig, wie hat Jesus denn beschrieben, wie seine Jünger sind? Was zeichnet seine Jünger aus? Was hat er dazu gesagt? Und so finden wir in den Evangelien 6 Aussagen, natürlich noch Parallelstellen, die darüber berichten, wie Jesus selber darauf eingeht, wie seine Jünger sind. Und ich wünsche für diese Stunde, dass wir uns das Wort nehmen und uns prüfen, ob wir uns echte Jünger Jesu nennen können. Oder nicht? Fehlt es vielleicht hier und da? Und wenn es fehlt, dass wir zu Gott kommen können und ihn bitten dürfen, Herr, sei mir gnädig, hilf mir, lehre mich, wo es fehlt und mach mich wirklich zu einem echten Jünger. Nun, bevor ich auf die Kennzeichen überhaupt eingehen möchte, wollen wir erstmal schauen, was ist überhaupt ein Jünger? Ich hatte schon Gespräche, ja, in denen wurde gesagt, dass die 12 Jünger Jesu, das sind die Jünger. Und ich hatte mal bei einer Gelegenheit mich als Jünger Jesu genannt. Da wurde mir Hochmut vorgeworfen, ja, wie ich mir einbilden könnte, mich Jünger zu nennen, eine Ansicht, die man haben kann. Aber was bedeutet überhaupt Jünger? Was bedeutet es, ein Jünger Jesu zu sein? Jünger wurde jemand genannt, der der Lehre eines anderen gefolgt ist, der in die Schule oder in die Schulung eines anderen gegangen ist. Und das lateinische Wort heißt Discipulus und bedeutet Lernender. Man war ein Lernender, hat einen Meister gehabt, dem man gefolgt ist, von dem man nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gelernt hat, vom Lehrenden, vom Meister. Das ist ganz praktisches Leben, Jüngerschaft. So war zum Beispiel auch Saulus ein Jünger von Gamaliel. Der lernte zu den Füßen von Gamaliels. Johannes der Täufer hatte auch Jünger, heißt es, die ihm, als Jesus noch nicht aktiv wirkte, vor allem nachfolgten und von ihm lernten. Bis später auch Johannes auf Jesus als das Lamm Gottes hinwies und dann einige Jünger Jesus nachgefolgt sind und später, als Johannes der Täufer dann starb, sind sowieso, heißt es, die Jünger dann Jesus nachgefolgt. Und der Schüler eines jüdischen Rabbi gehörte zu der Zeit der Ausbildung zum Haushalt des Meisters. Also es war nicht so, dass man morgens zum Meister ist und abends ist man wieder nach Hause, wie man heute in die Schule geht und danach wieder nach Hause, sondern man wohnte mit dem Meister zusammen. Während der Zeit der Lehre lebte man zusammen, man bildete eine Lerngemeinschaft, eine Wohngemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft. Und so lesen wir es auch von den Jüngern Jesu, dass die fast immer bei Jesus waren. Wo er hinging, da gingen sie auch hin, wo er aß, da haben sie auch gegessen, wo er geschlafen hat, da haben sie auch geschlafen. Sie waren immer mit Jesus und sie hörten, was er alles redete, sie erlebten alles und darum waren sie auch in der Lage, auch weiterzugeben und uns in schriftlicher Form weiterzugeben, was sie von Jesus gesehen haben und gelernt haben. Und mir ist es so interessant, wenn wir von Johannes lesen, ja, was er sagt. Der sagt, man könnte noch und noch darüber schreiben, was Jesus alles getan hat. Ich denke manchmal, ach, wenn man das doch alles lesen könnte, ja. Aber Gott sagte, es ist genug, es reicht aus, um selig zu werden. Aber man könnte Bücher davon füllen und das haben sie alles erlebt, konnten es weitergeben. Und in der Öffentlichkeit war es stets so, dass der Meister, der ist vorangegangen und seine Jünger sind im angemessenen Abstand hinter ihm gegangen. Ja, das war so ein Zeichen der Achtung, des Respekts und sie sind ihm tatsächlich wortwörtlich auch nachgefolgt. Und so lesen wir das auch von Jesus. Er ging und die Jünger gingen hinten dran, dann hat er manchmal gehört, wie sie diskutiert haben, ja? Wer der Größte ist oder sonst irgendwas. Damals war es üblich, dass man sich für die Jüngerschaft bewerben musste. Man ist zu diesem Meister gegangen und hat ihn gefragt, ob er bereit wäre, einen anzunehmen, aufzunehmen. Und dass der Meister sagt, okay, und man wirklich sein Jünger werden darf, aber bei Jesus war das anders. Er hat alle Menschen in seine Nachfolge gerufen, hat nichts verlangt, nichts Großes, sondern er hat alle eingeladen, ihm nachzufolgen, aber es heißt, wen er wollte, hat er auch zum besonderen Dienst berufen. Also diese echten Jünger Jesu, die haben verlassen, die haben neues Leben aus Gott, Heil und Erlösung. Die hat Gott herausgerufen aus der Welt und die sind in die Nachfolge, in die Jüngerschaft Jesu getreten, folgen ihm nach. Nun, Jesus hatte viele Jünger, nicht nur 12. Und das wird deutlich, wenn wir aus Lukas 6 Vers 13 lesen, keine Übertragung ist, lese ich es uns so vor. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Also er rief seine vielen Jünger zu sich und aus diesen erwählte er 12, die er auch Apostel nannte. Und Apostel konnte nur jemand sein, der vom Anfang Jesu Wirkens, also von der Taufe durch Johannes bis zur Kreuzigung und später auch der Auferstehung, wirklich Zeuge seines öffentlichen Wirkens war. Ausgenommen Paulus. Und so lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte unter anderem von einem Mann namens Matthias, der auch diese Voraussetzungen erfüllte und dann später auch Judas ersetzte. Weiter heißt es in Markus 3, Verse 13 bis 15, und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Also da unten war die Menge, dann ist er auf den Berg und hat hochgerufen, welche er wollte, und sie kamen zu ihm und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Also diese 12 sollten wieder aus dieser Jüngerschar, dieser engste Kern um ihn sein, der engste Kreis. Und sie sollten auch das Wort Gottes verkündigen, heißt es. Und denen gab der Herr auch die Vollmacht, Kranke gesund zu machen und Dämonen auszutreiben. Und diese sollten auch später die Verantwortung übernehmen, dass das Evangelium verbreitet, verkündigt wird. Aber es gibt andere Bibelstellen, von denen heißt es, dass er 70 ausgesendet hat. Also Jesus hatte noch viele andere Jünger, die nicht unbedingt namentlich genannt sind. Viele andere Jünger und nicht nur solche, die einfach nur mitgelaufen sind, sondern die echte Jünger waren und denen Jesus vertraute, die er kannte, von denen er wusste, dass sie glauben, dass sie ihm wirklich nachfolgen und wo er dieses Vertrauen auch hatte und ihnen diese Aufgabe geben konnte, umherzugehen und das Evangelium zu verkündigen. Er kannte sie und er vertraute ihnen. Im Einleitungswort haben wir gehört, dass viele Jünger Jesus nachfolgten. Aus unterschiedlichen Gründen allerdings. Da gab es welche, die haben so gehofft, dass er die Macht an sich reißt. Dann haben vielleicht Menschen erzählt, du, wenn du dem nachfolgst, da gibt es Fisch und Brot umsonst, so viel du willst. Viele andere Dinge, Schaulustige, die sehen wollten, erleben wollten, was sie dann weiter erzählen können. Viele, die ihm nachfolgten und sich seine Jünger nannten. Und zu denen wendet sich der Herr, um ihnen klar zu machen, was es bedeutet, wirklich sein Jünger zu sein. Ein echter Jünger Jesu. Und ihm war es wichtig, diese Menschen, die ihm nachfolgten oder ihm nachgegangen sind, nicht irgendwie in falsche Sicherheit zu wiegen. Ja, wie es heute oft so ist, wir sollen ja auch sanft mit anderen Seelen umgehen, ja, vorsichtig. Aber trotzdem muss man auch konkret sein. Und der Herr, der war konkret. Und er hat gesagt, es ist schön, dass ihr mir alle nachfolgt und alle hinter mir herlauft. Aber echte Jüngerschaft bedeutet viel, viel mehr. Und sie ärgerten sich an ihm. Und dann heißt es, viele, nicht nur viele, viele seiner Jünger, also die von ihm gelernt haben, die ihm nachgegangen sind und wirklich von ihm lernen wollten auch, die haben ihn verlassen und folgten ihm nicht mehr. Das waren keine Lernende mehr, das waren keine Jünger mehr. Und Jesus wendet sich dann an diese 12 und sagt, wollt ihr auch gehen? Und das finde ich immer so auch interessant, wie Jesus überhaupt nicht darauf aus war, diese Massen an sich zu ziehen. Der hat die Wahrheit und das Wort gebracht und hat gesagt, wollt ihr mich verlassen? Wollt ihr auch gehen? Oder wollt ihr mir nachfolgen? Wohin sollen wir gehen? Sie haben erkannt, das ist der lebendige Sohn Gottes, der Erlöser Christus. Wohin sollen wir gehen? Sind ihm nachgefolgt. Also Jünger zu sein, bedeutet nicht automatisch, dass man es das Leben lang ist, sondern nur so lange, wie wir Jesus wirklich nachfolgen. Was hoffentlich doch auch das Leben lang sein möchte. Nun, neutestamentlich gesehen sind Jünger die Einzelnen, aus denen die Gemeinde Gottes besteht. Die Kinder Gottes, die Heil und Erlösung haben, das sind die Nachfolger Jesu, die gehören zu dieser Universalgemeinde Gottes. Und sie sollen auch den Kern einer Ortsgemeinde bilden. Ganz wichtig. Alle Menschen sind eingeladen. Alle dürfen kommen. Jeder darf besuchen. Und durch Gottes Gnade hoffentlich auch den Frieden mit Gott suchen und auch finden. Und wird dann dadurch wieder diesem Kern der Gemeinde hinzugefügt, ist ein Jünger Jesu, ein Nachfolger des Herrn. Und dass die einzelnen Glieder der Gemeinde auch Jünger sind, finden wir Wort bestätigt. Apostelgeschichte 6, Vers 2, da heißt es, da beriefen die 12, also jetzt geht es wirklich um die 12, die beriefen die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Also die haben ein Problem gehabt. Und dann haben diese 12, die ja diese Verantwortung auch besonders hatten, die haben die in Jerusalem die Menge der Jünger zusammengerufen. Die haben die Gemeinde zusammengerufen, haben das Problem besprochen. Genauso Apostelgeschichte 9, Vers 26. Wir wissen, dass Saulus sich auf dem Weg nach Damaskus bekehrt hat, ist Jesus begegnet, ist umgekehrt von seinem falschen Weg und hat Frieden mit Gott gefunden. Dann heißt es, als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Er hat jetzt nicht versucht, diesen 12 da irgendwie sich da in den Kreis reinzudrängen, überhaupt nicht, sondern er wollte sich der Gemeinde in Jerusalem anschließen. Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie glaubten, dass sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Also, dass er Heil und Erlösung gefunden hat, dass er nicht mehr Christus verfolgt, sondern Christus nachfolgt. Haben sie sich gefürchtet, haben es nicht glauben können. Nun, was bedeutet es, wirklich ein echter Jünger Jesu zu sein? Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Nicht nur, dass wir es wissen und es mal gehört haben, sondern um uns wirklich auch zu prüfen, bin ich ein echter Jesu? Ein echter Jünger Jesu? Gehöre ich wirklich dazu? Was zeichnet ein Jünger aus? Wie ist sein Leben? Gehöre ich dazu? Wollen wir uns zum Meister wenden? Hören, was er uns sagt? Uns prüfen? Die erste Schriftstelle, die ich lesen möchte, ist aus Lukas 14, Vers 26. Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. So kann er nicht mein Jünger sein. Wollen wir auch diese Worte uns im Gedächtnis behalten? Der kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand nicht zu mir kommt und hasst seinen Vater und seine Mutter und seinen Ehepartner, seine Kinder, seine Eltern. Und da spüren wir schon gleich bei diesem ersten Vers, das ist kein Spaziergang. Das geht tief. Das geht weit. Und gerade im Vers davor ist ja die Rede davor von dieser großen Menge. Und Jesus sagt, das geht tiefer. Und es ist ein Wort, wo uns fast erschrecken will. Wir sollen hassen. Unsere Eltern, unsere Kinder, wirklich, unsere Familie, unsere Verwandtschaft, unsere Freunde, sollen wir wirklich hassen? Ist das jetzt vielleicht ein Freifahrtschein? Rebellisch gegenüber den Eltern zu sein? Überhaupt nicht. Jesus spricht so oft davon, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Da kann das nicht gemeint sein. Zudem würde Jesus gegen sein eigenes Wort handeln. Er zitiert ja selber auch aus dem Alten Testament, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Hass ist Sünde und hat im Leben eines Jüngers kein Platz, darf da nicht gefunden werden. Aber hier ist die Rede davon im Vergleich zum Herrn. Um des Herrn willen, andere zurückzustellen. Dass der Herr den ersten Platz in unserem Leben einnimmt. Das ist so leicht gesagt. Aber ist es wirklich so leicht immer? Ja, wenn wir unseren Ehepartner so lieben, unsere Kinder, unsere Eltern. Und dann zu sagen, aber ich liebe Christus noch mehr. Und nicht nur es zu sagen, sondern auch danach zu leben. Wir verachten andere Menschen nicht. Aber Christus ist uns wertvoller. Im Vergleich zu Christus achten wir andere geringer. Oder vielleicht andersrum. Wir achten Christus höher. Wir lieben andere Menschen. Aber Christus lieben wir mehr. Andere Menschen sind uns wichtig. Aber der Herr ist uns noch wichtiger. In Matthäus 10, Vers 37 sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Vielleicht können wir hier stehen bleiben. Lasst uns mal denken an unseren Ehepartner und an so unsere Eltern und an unsere Kinder, die wir so lieben. Können wir wirklich sagen, dass wir Christus mehr lieben? Wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen müssten, und manchmal kommen Menschen in solche Lagen, wo man wirklich entscheiden muss, für wen würden wir uns entscheiden? Für wen würden wir uns entscheiden? Wirklich für Christus? Fällt mir gerade ein, ich habe mal gelesen, in Syrien war das, da gibt es doch diese Volksgruppe, ich weiß nicht, ob man die Christen nennen kann, vielleicht eine christliche Sekte, weiß ich nicht. Und die wurden verfolgt, gerade als das dort alles mit dem IS angefangen hat, die wurden verfolgt und getötet. Und dann las ich von einem Ehepaar, Mann, Frau, Sohn und Tochter. Und dann mussten die sich hinknien. Und dann haben sie den Eltern gesagt, schwört ab, sonst töten wir eure Tochter. Sie haben nicht abgeschwört. Schwört ab, sonst töten wir euren Sohn. Sie haben nicht abgeschwört. Schwört ab, sonst töten wir die Frau. Nicht abgeschwört. Schwör ab, sonst töten wir dich. Nicht abgeschwört. Das kann so tief gehen, so weit. Gott sei Dank, wenn wir nicht in solche Lagen kommen. Aber wir kommen auch in unserem Leben vielleicht in Lagen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Tue ich das, wo mein Angehöriger von mir jetzt erwartet, was er haben will, wo ich aber weiß, dass es im Gegensatz zu dem steht, was Gott möchte. Wie entscheide ich dann? Ist mir mein Angehöriger dann so lieb und wertvoll, dass ich Christus aufgebe? Oder kann ich mit Gottes Hilfe sagen, ja, ich liebe den anderen, aber ich liebe Christus mehr. Ich liebe meinen Heiland mehr. Und das tut weh. Das tut weh. Den anderen vielleicht, weil man doch anders handelt, wie der andere gerne möchte. Und selber tut es ja auch einem weh, weil man ja den anderen liebt, ihn ja nicht verletzen will. Man will es ihm ja auch irgendwie recht machen. Aber es ist nicht das, was der Herr möchte, und dann anders zu handeln. Der Herr hat uns eine Familie gegeben, hat uns einen Ehepartner gegeben. Wir sollen für ihn da sein. Der Herr hat uns Kinder vielleicht geschenkt. Wir sollen für sie da sein. Der Herr hat sie uns anvertraut. Wir haben anderen Menschen etwas zu geben, sollen für sie da sein. Aber keine Familienbande und keine Freundschaftsbande dürfen so stark sein, dass wir dem Herrn nicht mehr gehorsam sind. Dass Jesus hier das Wort hassen verwendet, das soll nur klar machen, dass unsere Liebe zum Herrn so groß sein soll, dass diese Liebe, die wir zu unseren Angehörigen empfinden, wie Hass erscheint. So soll unsere Liebe zu unserem Heiland sein. Aber der Vers, er geht noch weiter. Und vielleicht wird es vielleicht erst richtig schwer jetzt. Es heißt nämlich noch weiter, und nämlich der nicht hasst sein eigenes Leben. Hier geht es nicht um Selbsthass, dass wir uns selber hassen sollen, verabscheuen sollen. Darum geht es hier überhaupt nicht, sondern wir sollen uns so lieben und akzeptieren, wie Gott uns geschaffen hat. Das ist für manch einen auch ein Kampf, ja? Ja, ich sehe so aus und so und warum bin ich so und hätte ich nicht anders sein können oder anders viel besser? Ja, dahin zu kommen, auch sich selbst zu lieben, zu akzeptieren, sich zu lieben, wie Gott einen liebt. Ich hörte mal so ein Zeugnis von einem jungen Mann, ich glaube, ich war ein Österreicher oder so vom Dialekt her, und der hat so begeistert erzählt und er sagt da, ja, er hat sich immer geschämt für sich, weil er so eine lange Nase hatte. Ich weiß nicht, ob andere Leute ihm was gesagt haben, aber der hat sich immer in den Spiegel geschaut und gesagt, ich habe so eine lange Nase, ich bin so hässlich. Und dann hat er Frieden mit Gott gefunden, hat Heil der Seele erlangt und dann ist er so dankbar vor Gott niedergefallen und gesagt, Herr, warum liebst du mich so oder was ist an mir, dass du mich so liebst? Und dann sagt er, und dann höre ich die Stimme, ich liebe deine Nase. Das mögen wir lustig finden, aber für diesen jungen Mann war das so diese Antwort, Jesus liebt mich, wie ich bin. Und das hat ihm so eine Freude gegeben, auch so einen innerlichen Frieden mit sich selbst, dass er sich selber lieben und akzeptieren konnte. So wie Gott mich geschaffen hat, so bin ich gut. Wir sollen uns auch nicht selbst kasteien, wie die Mönche es getan haben, aber wir sollen selbst nicht über Gott stehen. Er muss wichtiger sein. Es geht nicht um unsere Bedürfnisse und Wünsche und Pläne und wie wir es gern haben möchten. Es geht hier nicht um unser Leben. Es geht um Christus. Er muss der Mittelpunkt sein. Alles muss dem Meister untergeordnet sein, Christus. Und das ist manchmal hart, vielleicht auch mal auf was zu verzichten, selbst in den Hintergrund sich zu stellen, es geht nicht um mich. Vielleicht gibt es auch Dinge, die sind an sich gar nicht schlimm. Ja, wenn wir vielleicht irgendwie ein besonderes Auto wollen und so, und dann gönnen wir uns das, weil wir die Mittel dazu haben. Aber wir haben eine alte Mutter irgendwo, die hungert, hat nicht genug Rente. Wir haben einen Sohn, für den reicht leider die Kleidung nicht. Wir wissen, dass ein Bruder irgendwo Not leidet. Es ist aufgerufen worden zu einer Spende, aber dafür reicht das Geld leider nicht. Ich habe es für mein Auto gebraucht. Da haben wir uns selber an die erste Stelle gesetzt. Nur ein Beispiel. Wir sollen unter dem Meister stehen, selber nicht den ersten Platz einnehmen. Und manchmal wissen wir nicht so genau, ja, was will denn der Meister von uns? Aber dann können wir zu Gott kommen und fragen. Wir sind nicht allein, wir sind zu zweit. Wir können zu ihm hingehen und fragen, eine Unterhaltung mit ihm führen und er kann uns zeigen, wie es um uns bestellt ist und ob er wirklich diese erste Liebe in unserem Leben ist. Das ist das erste Kennzeichen seiner Jünger. Diese Liebe zum Heiland, zum Meister. Und ein Jünger würde niemals etwas tun oder sagen, wo irgendwie zur Schande seines Meisters wäre. Aber es geht weiter. Lukas 14, Vers 33 sagt Jesus weiter, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Also es geht nicht nur darum, dass niemand vor dem Herrn stehen soll oder darf, sondern auch nichts. Das bedeutet nicht, dass wir kein Haus mehr haben dürfen und kein Auto, aber dass unser Herz frei davon ist. Frei davon, alles im Herzen verlassen. Ich erinnere mich noch daran, als wir unser Haus bauten und es dann fertig war, wie wir auch so dankbar waren, dass er uns das ermöglicht hat, uns geschenkt hat. Aber wir hatten uns damals dann auch zusammengesetzt, meiner Frau, und haben gesagt, wir wollen unser Herz nicht daran hängen. Wir wissen nicht, was für Pläne Gott hat. Vielleicht will er das ruft er irgendwo hin oder kommen die Umstände so, dass man alles verlassen muss? Kann man das dann? Oder hängt das Herz an so vielen Dingen, die man hat? Denk mir doch an Lots Frau. Sie hat zurückgeblickt. Warum? Da waren Dinge und Menschen, an denen ihr Herz hing. Das wurde ihr zum Verderben. Und lasst uns doch auch daran denken, dass wir hier nur kurze Zeit sind. Es wird sowieso der Zeitpunkt kommen, wo wir das alles verlassen müssen. Haben wir uns dann für 20 Jahre an irgendwas gehängt, was uns die Seligkeit dann kostet? Ich denke gerade, wie Jesus auch so dieses Gleichnis bringt, ja, von diesem Auge. Sagt, wenn dein Auge dich zur Sünde lockt, dann reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser, wenn du als Einäugiger ins Himmelreich kommst, als mit zwei Augen in die Verdammnis. Ich meine, da geht es nicht darum, jetzt sich Körperteile zu entfernen, sondern wenn irgendwas ist, wo dich bindet, wo dir zu Gefahr ist, wo dich zu Fall bringen kann, wo dir zu Versuchung ist, das nimm und entferne es. Reiß es von dir. Werf es von dir, verkauf es oder wie auch immer. Dass du los davon bist, lieber bist du los davon und verzichtest auf das eine oder andere, aber wirst gerettet, als wenn du das alles hast und dein Herz bindest und verloren gehst. Wir müssen ehrlicherweise sagen, dass wir trotzdem in gewisser Weise an Menschen und an Besitz auch gebunden sind. Das ist einfach so, wenn ich allein lebe, wie Paulus es sagt, ja, das hat Vorzüge. Man kann wirklich allein entscheiden und machen, mit dem Herrn zusammen, man ist frei, kann gehen, wo man will, kann missionieren gehen, andere Gemeinden besuchen, wie auch immer. Aber ich sag mal, wenn ich Familie habe, eine Arbeitsstelle habe, Arbeitspartner habe, die von mir abhängig sind oder vielleicht eine Mutter, die ich pflegen muss oder wie auch immer, dann bin ich schon in einer gewissen Hinsicht auch gebunden. Ich meine, Jesus sagt jetzt nicht, dass wir jetzt alles aufgeben sollen. Trennt alle Verbindungen und in die Welt hinaus. Es gab immer Menschen, die Gott besonders gerufen hat, alles aufzugeben, wirklich die Zelte abzubrechen und irgendwohin. Aber dann lesen wir von den Jüngern in Jerusalem. Es gab Menschen, die, wo Gott einfach wollte, da wo sie sind, da sollen sie auch sein und da ein Licht sein. Und Gott wird es zeigen, einem jeden, wie er es haben möchte, wird es ganz deutlich zeigen. Aber es geht darum, los zu sein mit seinem Herzen. Und vielleicht, oder nicht vielleicht, wollen wir doch heute Abend einfach uns mal diese Zeit nehmen, wenn wir hoffentlich nochmal drüber nachdenken, dass wir einfach mal so durchgehen, was habe ich denn alles? Haus, Auto, irgendwelche Sachen, wo ich lang gespart habe und es mir endlich gönnen konnte. Manches, wo ich so tagtäglich benutze, wo ich so vermissen würde vielleicht. Wenn der Herr es wollte, könnte ich es geben. Könnte ich es geben? Ist mein Herz wirklich frei davon? Und wenn wir merken, es hängt an den einen oder anderen Dingen, dann können wir zu Gott kommen. Sagen, mach mich frei davon. Dass mein Herz nicht diesen Dingen gehört, sondern dir gehört. Dir ganz allein. Jesus sagt weiter, Lukas 14, Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Hören wir schon wieder, ja? Kann ich. Kreuz tragen ist nicht immer einfach. Das kostet was. Ich denke an die Jünger. Vor allem, wenn Jesus nicht dabei war, da hören wir so oft, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten sie bedrängten. Ja, zu ihnen sprachen sie, vielleicht abbringen wollten von Jesus. Sie haben Rückschläge erlitten, sie hatten Kämpfe, sie hatten Zweifel Sie hatten ja auch erst erwartet, dass Jesus hier ein Reich aufrichten wird. Er macht gar keine Anstalten. Der Feind hat Zweifel gesät. Sie haben auch wirklich alles verlassen, haben Hunger gelitten und Durst, Familien verlassen, hatten Anfechtungen, Kämpfe, und auch wir werden Anfechtungen, Kämpfe haben. Der Feind weiß, Jesus kann er nichts mehr antun. Aber die hier noch wandeln, seinen Jüngern, denen kann er noch antun. Und darum versucht er seine Jünger. Und Jesus, der geht ja danach noch weiter nach diesem Vers und sagt, wir sollen prüfen, sollen die Kosten erwägen. Sind wir wirklich bereit, den Preis zu zahlen, den Jüngerschaft kostet, ihm nachzugehen, nachzufolgen, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen? Ein Jünger, das ist jemand, der eine feste Entscheidung getroffen hat, der ganz sicher ist, eine klare Entscheidung, das ist mein Meister und dem folge ich nach. Die genau wissen, was es bedeutet, was es bedeuten kann, was es kosten kann, was man erwarten kann, was auf diesem Weg begegnet. Jüngerschaft ist kein Kommen und Gehen. Wenn es so ist, dann bin ich ein Jünger Jesu. Wenn es anders kommt, dann bin ich kein Jünger Jesu mehr. Das ist Beständigkeit, Treue, Verlässlichkeit. Der Meister weiß, er kann sich auf die Jünger verlassen. Und deshalb konnte er sich auch auf diese 12 verlassen. Außer später Judas. Und die Jünger, die ihm hinter ihm hergehen, die sehen, wie er gehandelt hat und handeln auch so. Die sehen, wie er entschieden hat und entscheiden auch so. Wie er geredet hat und reden auch so. Sie ahmen den Meister nach. Sie schämen auch nicht, sich nicht ihres Meisters. Können offen und ehrlich zu ihm stehen. Und es geht sogar noch weiter. Sie identifizieren sich mit ihrem Meister. Das, was dem Meister wehtut, das tut dem Jünger auch weh. Und genauso auch umgekehrt, eine Lebensgemeinschaft, haben wir vorher gesagt. Was den Kindern weh tut, tut dem Vater weh. Genauso. Und darum tut es weh, wenn man auch hört, dass der Name Jesu verunehrt wird. Und dann auch bereit sein, etwas zu sagen. Auch wenn es was kostet, man Nachteile durch hat. Also vielleicht auch, was ich noch erwähnen will, dieses Kreuz ist keine Krankheit. Wenn jemand krank ist, dann lasst uns nicht sagen, wir tragen unser Kreuz. Jesus Christus ist für unsere Krankheiten am Kreuz gestorben. Er verlangt nicht von uns, dass wir als Kreuz Krankheit tragen, sondern das Kreuz ist ein Symbol für den Weg der Schande. Für den Weg der Verleumdung und der Verachtung, des Spotts. Ein Bild auf den Weg der Entbehrungen, des Leidens, der Einsamkeit. Und wenn es sein muss, auch des Todes, um des Herrn willen, für den Herrn. Ein weiteres Kennzeichen, Johannes 8, Vers 31 bis 32. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Hier eigentlich zwei Punkte, die Jesus miteinander verknüpft. Einmal, Jünger zu sein bedeutet, an den Meister zu glauben. Glauben wir, dann glauben wir auch seinem Wort. Dann glauben wir auch allem, was er gesagt hat. Wenn wir nicht glauben an ihn und sein Wort, wie sollen wir denn vom Meister übernehmen? Wie sollen wir von ihm lernen? Wie wollen wir auch so werden? Wie wollen wir das begreifen? Ohne eine feste Überzeugung ist Nachfolge nicht möglich. Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, und an sein Wort, der kann nicht sein Jünger sein. Wir müssen glauben. Und dann heißt es oder gilt es festzuhalten. Überall, wo wir sind, immer. Auch wenn es schwer wird, gerade dann, auch wenn vielleicht Proben kommen, das Wort Gottes nie in Zweifel zu ziehen, es nie zu verlassen, nie wieder besseres Wissen auch zu handeln, dass dieser Hunger immer da ist, dieser Durst nach dem Wort Gottes. Und Jesus, er weiß, was es bedeutet, am Wort Gottes wirklich festzuhalten, egal was kommt. Der Feind, der ist doch auch zu ihm gekommen und hat ihn versucht. Er hat gesagt, so, dreh dir das Wort Gottes so hin, dass es dir passt, dass du da Vorteile dann davon hast. Du hast doch Hunger. Und er wusste, es würde mir schaden. Spring doch von der Zinne, die Engel werden dich schon auffangen. Er wusste, was es bedeutet, versucht zu werden, verspottet zu werden. Trotzdem hat er sich immer zum Vater gehalten. Er weiß, was für Einflüsse alles auf den Menschen einwirken, jeglicher Hinsicht, geistig, körperlich, seelisch, emotional. Hat er alles selbst erlebt. Aber wir sehen auch von diesen Jüngern immer, dass wenn sie zum Meister gekommen sind, dann waren sie immer in Sicherheit. Wenn der Meister nicht da war, dann waren sie unruhig, dann hat manches nicht funktioniert. Aber wenn dann Jesus kam, dann war wieder alles gut. Dass wir diese Nähe zu Gott immer suchen, behalten, immer zu ihm kommen, mit ihm reden, das Wort Gottes uns zu ihm halten und in seinem Wort zu bleiben, das führt auch zu Bewährung und Reife. Und dann wieder jüngere Jünger unter die Arme zu greifen, zu helfen. Aber es bedeutet nicht, dass Jüngerschaft irgendwann mal aufhört, dass wir irgendwann mal fertig sind zu lernen, sondern es ist eine lebenslange Lehre, in die wir gehen, eine Schule. Und wir werden nie dahin kommen, dass wir sagen, und jetzt haben wir alles gelernt. Und wenn wir zu diesem Punkt kommen, dass wir so sagen, dann sind wir keine Jünger mehr. Dann gehören wir zu anderen Gruppen und Menschen, die gedacht haben, sie wüssten alles besser. In seinem Wort zu bleiben bedeutet auch, in seiner Lehre zu bleiben. Nicht irgendwas, sich fremden Lehren zu öffnen, irgendwelchen Fabeln zu folgen, sagt das Wort Gottes. Irgendwas Neues, ein bisschen Veränderung. Mal was Neues. Und ich wundere mich immer wieder, es sind so über 2000 Jahre her und dann haben Menschen heute, 2000 Jahre später, auf einmal eine Erkenntnis, wie es noch nie die Menschen vorher hatten, die ja alle so dumm gewesen sind. Bei diesem alten Wort Gottes bleiben, bei dieser Lehre des Herrn, bei der Wahrheit, brauchen nichts Neues. Wenn wir Neues suchen, werden wir finden und es wird uns in Nebel führen und in Nacht und in ewigen Tod. Wir lesen weiter, Johannes 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, ein ganz klares Kennzeichen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Jesus, als ob er das nochmal so besonders unterstreicht, daran wird man erkennen, ganz klares Kennzeichen, eine Liebe, die in der Welt nicht zu finden ist, göttliche Liebe. Zu wissen, der Herr hat die anderen auch in seine Nachfolge gerufen, diesen und jenen, der ist anders wie ich, der ist vielleicht auch weiter wie ich, der ist älter wie ich, konnte Gott schon weiterführen. Dann gibt es auch solche, die Gott mehr gebrauchen kann. Ist so. Wir lesen ja auch in den Evangelien mehr von Petrus und Johannes als von Thaddäus. Aber sie liebten sich gegenseitig in brüderlicher Liebe. Und sie konnten es auch verkraften, dass Jesus anscheinend den Johannes nochmal gerne hatte. Vielleicht auch, weil er jünger war. Ja, so besonders unter seine Fittiche genommen hat oder so. Und sie waren bereit, sich auch weiter führen zu lassen, auch wenn sie nicht perfekt waren. Wir haben gestritten miteinander und Jesus zeigt immer wieder, es muss Liebe untereinander sein. Es geht nicht darum, wer ist höher als der andere, sich dem anderen zu dienen. Das ist echt Liebe. Und sie haben auch den Judas geliebt. Als Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten, da lesen wir überhaupt nichts davon, dass die anderen sagen, ja klar, der meint den Judas. Ganz klare Sache. Wenn, dann ist es der Judas. Überhaupt nicht. Die konnten sich so etwas überhaupt nicht vorstellen untereinander. Haben sich geliebt. Und Jesus hat gesagt, dass wir einander dienen sollen. Und das haben sie gelernt. Jesus konnte sie weiterführen. Und das sehen wir zu Pfingsten, als Petrus auf einmal diese gewaltige Botschaft bringt. Er will sich zeigen jetzt wieder. Das ist der Größte von uns. Überhaupt nicht. Sondern es heißt, sie waren ein Herz und eine Seele. Egal, ob einer weiter ist oder nicht, jünger ist oder älter oder wie auch immer. Sie waren ein Herz und eine Seele. Ein Geist, der wirkt. Ein Meister, dem man nachfolgt. Eine Einheit. Liebe untereinander. Da verachtet man sich nicht. Da wird man nicht gerichtet. Tut man niemandem das Heil absprechen, da übersieht man auch die Schwächen und Fehler, da trägt man den anderen. Ein Herz und eine Seele. Vielleicht auch hier wieder stehen bleiben. Wollen wir uns Gedanken machen? Schauen wir uns um, wer alles hier ist heute? Ist da die Liebe zum anderen? Oder müssen wir sagen, den nehme ich mal außen vor hier. Und den, da setze ich auch ein paar Klammern. Ist wirklich diese Liebe da? Ein Kennzeichen, ein ganz klares Kennzeichen seiner Jünger. Der Jünger ist nicht über dem Meister. Matthäus 10, Vers 24. Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Gelernt, demütig zu sein. Es geht nicht darum, jetzt künstlich irgendwie, ja, dass man sagt, ich bin nichts und ich kann nichts und sagen, hallo, der ist so demütig. Davon ist hier nicht die Rede. Jesus haben sie gefragt, bist du der Christus? Er hat gesagt, ja, ich bin es. Und Paulus, der war auch demütig, viel auf sich genommen. Und doch sagt er, schaut auf mich und lernt von mir. Könnte man sagen, es hört sich überhaupt nicht demütig an. Was ist Demut? Es ist eine Krankheit, kein gesundes Selbstbewusstsein zu haben. Es geht ja nicht um Hochmut, eingebildet sein, aber ganz, ganz normales Selbstbewusstsein. Wir können zu dem stehen, was wir sind, was wir in Christus sind. Wir sind seine Kinder, wir sind seine Nachfolger. Brauchen wir uns nicht schämen deswegen. Wir sind seine Kinder. Demut ist eine Herzenshaltung. Kein Problem damit zu haben, mal hinten zu stehen, dem anderen zu dienen. Egal, was man vielleicht für andere Aufgaben hat, auch bereit sein zu dem. Ohne, dass das da irgendwelche Kämpfe im Herzen sind. Eigentlich bin ich doch viel mehr wert. Das ist ein Charakterzug, eine Herzenseinstellung. Und überhaupt kein Problem damit zu haben. Nicht sich immer sich selber sagen zu müssen, jetzt sei doch demütig. Und doch müssen wir es lernen, immer weiter lernen. Und hat der Herr uns Demut gelehrt. Im Leben manche Wege gehen müssen, wo tief geführt haben, wo man Demut lernen musste. Aber es ist immer noch nicht fertig. Immer tiefer, immer weiter. Eine Schule, die etwas kostet. Aber es geht hier nicht darum, dass ein Jünger nicht über seinem Mitjünger steht. Nicht nur darum, sondern es heißt, dass wir nicht über dem Meister stehen sollen. Natürlich nicht. Wie könnten wir uns über den Meister stellen? Wie soll das überhaupt gehen? Das kommt häufiger vor, wie wir denken. Wie? Hab mir auch Gedanken gemacht, ja, wie kann man als Jünger oder wie kann man über dem Meister stehen? Wir wissen, dass Gottes Wort Gott selbst ist. Vielleicht fangen wir an zu sagen, das ist nicht so wichtig, das eine oder andere. Kann man weglassen, kann man vernachlässigen, braucht man nicht. Das wird Jesus schon darüber hinwegschauen. Wir wissen es besser wie Gott. Oder hinzuzutun, was Jesus gesagt hat, das ist noch nicht ganz klar genug. Da muss man auch selber irgendwas festlegen und machen, damit es auch wirklich richtig ist. Der Meister hat es nicht gut genug gesagt. Wir wissen es besser. Stehen über dem Meister. Die eigenen Ansichten und Gedanken, wie man es selber interpretiert. Und vielleicht wollen wir uns auch da wieder prüfen. Wie ist es denn bei uns? Ist das Wort, stellen wir uns unter das Wort, dass wir nicht anfangen, da rumzudoktern und hinzudrehen wenn ich so hindrehe, dann passt es wieder zu mir und nehmen wir es, wie es ist. Stellen wir uns darunter. Und wenn es uns tadelt, dann tadelt es uns. Und wenn es den Finger in die Wunde legt, dann ist es so gut. Dann wissen wir um die Wunde. Man kann sie heilen. Wir lesen auch von den Jüngern. Sie dachten immer wieder, sie wissen es besser. Haben sie Kinder gebracht, Kinder weg, stört, Kranke. Du Sohn Davids, erbarm dich meiner, hört auf zu schreien. Jesus sagt, ich werde sterben. Petrus sagt, ich weiß besser, schon dich. Sie haben auch lernen müssen, wir sind nie perfekt. Niemand von uns perfekt. Aber wir dürfen vom Heiland lernen, von uns unterweisen lassen. Aber ich denke auch daran, dass ein Jünger nicht über seinem Meister steht. Das bedeutet auch, dass uns kein besseres Leben erwartet, dass wir irgendwie was Besseres verdient haben wie er. Sondern wir wissen, uns wird Ähnliches begegnen und darum, wir werden auch nicht überrascht sein, wenn es ein oder andere eintrifft. Wir wissen, das gehört dazu. Wir sind nicht über unserem Meister. Wir sehen, er hat seine Feinde geliebt, er hat gesegnet, die ihn fluchten, hat geholfen, Gutes getan denen, die ihm Böses antun wollten. Und dann auch noch dankbar zu sein. Das ist so die Krönung, ja. In dem Ganzen auch noch dankbar zu sein. So wie die Apostel, die dann geschlagen wurden und dann lobten sie Gott und dass sie es wert waren, ein Jünger Jesu, das ist uns beschrieben worden. Vielleicht will ich einfach so ein paar Aussagen zum Schluss machen. Es gibt niemanden in meinem Leben, der wichtiger ist als Christus. Auch wenn ich so viele liebe, mit so vielen eng verbunden bin, aber Jesus liebe ich mehr. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dann für Christus. Zweitens, es gibt nichts in meinem Leben, das wichtiger ist als Christus. Auch wenn ich vielleicht manches besitze und habe, aber mein Herz ist los davon. Ich trage mein Kreuz und folge ihm nach. Egal, was das bedeutet, wie schwer es wird, was für Kämpfe ich habe, was Probleme mir begegnen, ich bin bereit, es zu tragen, um Christi willen. Dann weiter, ich stehe entschieden und bleibe treu im Wort Gottes. Es ist mein Heiland, es ist die Wahrheit, zu der stehe ich, zu der bekenne ich mich, von der weiche ich nicht ab. Weiter, eine tiefe göttliche Liebe verbindet mich mit allen, die Heil in Christus gefunden haben. Ist das so? Alle, die Heil in Christus gefunden haben, mit denen verbindet mich diese brüderliche Liebe. Weiter, alles, was ich tue und bin, bin ich zur Ehre Gottes. Er ist es, um den es geht. Er ist der im Mittelpunkt steht. Alles dreht sich um ihn. Ihm gebührt alle Ehre. Die Beschreibung, wie Jesus ein Jünger beschreibt, Liebe Seele, kannst du sagen, ich bin ein Jünger Jesu? Kannst du unter diese Aussagen deine Unterschrift setzen? Und kann der Herr das bestätigen? Jesus sagt, erwäge die Kosten. Denke genau darüber nach. Wer dem nicht nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Vielleicht denkst du, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was erhalten wir dafür? Jesus sagt, es ist niemand, der alles verlässt um des Reichs Gottes willen, der nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Aber mir wurde so wichtig, wann Petrus das gesagt hat. Der ist schon lange Jesus nachgefolgt. Der hat nicht gesagt, so jetzt will ich erstmal, was bleibt da unterm Strich für mich übrig? Er ist Jesus nachgefolgt. Und irgendwann mal hat er das gefragt. Also es geht ja nicht darum, wie viel werde ich denn zum Schluss hier rausbekommen? Unter der Linie, unter dem Strich. Sondern Jünger folgen dem Meister aus Liebe nach. Weil er für sie alles getan hat, sind sie bereit, auch alles für ihn zu tun. Möge der Herr uns helfen und gnädig sein, dass wir nicht nur Mitläufer sind. Nicht nur sagen, ja, wir folgen Jesus nach, Christ, Kind Gottes, sondern dass wir wirklich Jünger Jesu sein möchten. Daher segne das Wort an uns. Amen.